Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Wenn Menschen plötzlich nicht nach Hause kommen. In der Reihe Mordsmotive, ausgezeichnete Krimis, stellen wir Ihnen die Shortlist von 5 Stipendiatinnen der mörderischen Schwestern vor. Nach der Preisträgerin Karin Müller hören Sie nun Ricarda Oertel, die einen Ausschnitt aus ihrem Krimi Der Kieselsucher vorliest. Im anschließenden Interview erfahren wir dann etwas mehr über die Nominierte und ihre Arbeit.
Der Kieselsucher. Noah. Schwarz, schwer. Das passt zusammen. Check. So wie glatt und glänzend. Ab in die Tasche damit. Er wiegt den nächsten Stein in der Hand. Kühl. Kantig. Check. Immer wenn ein Wortpaar sich fügt, kitzelt es an den Mundwinkeln. Und im Bauch. Wobei kühl und kantig nicht so perfekt klingt wie schwarz und schwer. Kühl und kühn, das passt besser. Aber kühn ist ein altes Wort und ergibt ja keinen Sinn. Ein Kiesel kann nicht kühn sein, weil er ein Gegenstand ist. Oder doch? Jetzt findet Noah ihn schon nicht mehr so schön. Er wirft ihn in den Fluss. Es platscht. Die Tropfen springen in die Höhe. Fasziniert starrt er zum Wasser. Linien tanzen darin, geheimnisvoll, und die Wellen schmatzen am Ufer. Alles nur wegen Noah? Das macht ihn stolz. Er kann was bewegen, ohne es zu berühren. Fast wie ein Zauberer. Stünde er nicht hier, wäre das Wasser ruhig. Stumm und still. Check. Aber es ist auch verwirrend, das Glitzern im schaukelnden Fluss, so wie die vielen Silben im Kopf, die immer durcheinander purzeln. Also kneift Noah die Augen zu. Dunkel. Wenn man die Lider geschlossen hält, werden die Geräusche lauter. Das wissen die meisten Leute nicht, weil sie nie die Augen zumachen, nur im Schlaf. Dabei ist das Verschwendung, so viel zu sehen. Hören ist besser. Blätter knistern. Grashalme rascheln. Da ist ein Specht, der gegen eine Baumrinde klopft, wie ein sanfter Presslufthammer. Sanft und sacht. Check. Wieder das Kitzeln am Mund. Ein neues Wortpaar gebündelt, sortiert, weggepackt. Er grinst. Der Wind fasst ihm ins Gesicht. Der darf das. Das mag Noah. Auf den Knien robbt er weiter, tastet blind nach neuen Funden am Ufer. Rau. Er öffnet die Augen. Ein Feldstein. Durch seine Oberfläche zieht sich eine dünne Linie. Ein Riss. Eine Ader. Nur, dass in dem Stein kein Blut fließt. Obwohl er sich da nicht sicher ist. Um das zu beweisen, müsste er ihn zerbrechen. Manchmal ist etwas in den Dingen verborgen, das man nicht gleich sehen kann. Wie bei den Menschen. Er schüttelt den Stein und schlägt ihn gegen einen großen Findling. Dann klopft er mit den Fingerknöcheln dagegen. Immer doller, bis es weh tut. Aua, Mann, was ist los mit dir? Er schmettert das Ding auf den Boden. Der Stein antwortet nicht. Ach, Noah haut sich mit der Hand gegen die Stirn. Kann er ja nicht. Manchmal ganz kurz nur vergisst er solche Sachen. Aussetzer, sagt Mama dazu. Und dann lächelt sie dieses Lächeln, das schief hängt, wie ein Boot, das untergeht. Noah muss dabei immer an Titanic denken. Vielleicht steht Mamas Lächeln auch irgendwann senkrecht. Und dann schwimmt es eine Weile wie ein aufrechter Korken in ihrem Gesicht, bevor es in der Mitte entzwei bricht. Quatsch, dumme Gedanken. Er muss seine Arbeit machen. Rau, sagt Noah mit fester Stimme und nimmt den Stein wieder auf. Aber das zweite Wort will sich nicht zeigen und er wirft ihn mit Kraft fort. Die Fluglinie endet im Gebüsch. Sein Blick bleibt an dem Umriss der Gestalt daneben hängen. Sie steht da, unbewegt, am Waldrand und hat den Kopf vorn übergebeugt, wie ein Stier, der zum Sprung ansetzt. Und Noah erinnert sich. Dann richtet er sich langsam auf. Anne. Anne? Sie hält inne, die Hand am Schlüssel, mit dem sie ihre Bürotür aufschließen möchte, und wendet sich der Stimme zu. Ausgerechnet Josie. Ihr dunkler Blick trifft Anne unvermittelt. Ein stummer Sog, während Scharen von Schülern lärmend durch den Flur Richtung Schulhof stürmen. Das Piercing in Josies Lippe zittert. Kann ich was mit dir besprechen? Weißt du, ich habe gerade einen Haufen Arbeit. Anne weist mit dem Schlüsselbund auf die Klassenarbeiten unter ihrem Arm. Und gleich noch Unterricht. Komm besser morgen zu meinen Sprechzeiten, ja? Es ist aber was Wichtiges. Josies Stimme komponiert eine Melodie aus Trotz und Flehen. Na gut, ein paar Minuten, okay? Okay. Anne geht voraus und lässt die Hefte auf den Schreibtisch plumpsen. Die schwere Tasche gleitet von ihrer Schulter. Im Nacken hat sich Schweiß gesammelt. Kann ich die Tür zumachen? Fragt Josie. Anne nickt und kippt das Fenster. Dann lehnt sie sich mit der Hüfte gegen den Tisch. Was gibt es denn so Dringendes? Josie setzt sich auf einen Stuhl. Ich weiß nicht, womit ich anfangen soll. Am besten von vorne? Die Uhr an der Wand tickt. Kurz nach 10. Das Mädchen mustert sie mit verwischter Wimperntusche unter den Augen. Annes Herz stolpert. Falls es um die Prüfungen geht, wagt sie sich vor. Da kann ich dir nur sagen, bleib dran. Dann hast du eine reelle Chance. Noch kannst du das Abi packen. Nein. Josie knibbelt an ihrer Nagelhaut. Sie ist eingerissen. Ich habe da was rausgefunden. Und das wäre? Mein Vater. Sie atmet durch. Also erstmal vorweg. Ich weiß, es darf auf keinen Fall rauskommen. Aber ich bin nicht blöd. Und verarschen lasse ich mich auch nicht. Ich habe einfach gemerkt, dass was nicht stimmt. Verdammt. Sie weiß es. Josie, das ist hier nicht der richtige Ort und erst recht nicht die richtige Zeit. Ihre Stimme klingt erstaunlich fest. Aber ich muss, das Telefon klingelt. Sekunde. Anne nimmt den Hörer ab. Emil-Nolde-Gymnasium Borchardt, guten Tag. Was am anderen Ende gesagt wird, hört sie kaum. Nicht wichtig. Wichtig ist, das Gespräch mit Josie zu beenden, bevor alles auf den Tisch kommt, bevor sie nackt und bloß dasteht und ihr Gesicht verliert. Ja, ich bin noch dran. Warten Sie bitte einen Moment. Sie wandert mit dem Telefon hinter den Schreibtisch, setzt sich in den Drehstuhl und greift nach einem Kugelschreiber. Klack. Tut mir leid, Josie, du siehst ja. Klack, klack. Ich hab dir was zu klären. Lass uns morgen weiterreden, ja? Keine Lösung, nur eine Flucht. Aber bis dahin wird dir etwas einfallen, irgendeine Erklärung, ein fatales Missverständnis eben. Josies Gesicht verzerrt sich, als würde sie gleich losheulen. Das ist doch voll scheiße! Mit einem Ruck steht sie auf, beinahe kippt der Stuhl um. Sie stapft davon in den schwarzen Boots. Fuck! Und lässt die Tür offen. Na, wieder gut gelaunt, Josie? Lennarts Stimme. Kurz darauf erscheint der Kollege im Türrahmen, die Augenbrauen fragend hochgezogen, mit diesem verschmitzten Zug um die Lippen, den er bis zur Vollendung beherrscht. Anne hebt die Schultern und lächelt, doch es schmerzt in den Mundwinkeln. Dann führt sie den Hörer zurück an ihr Ohr. Nachmittags steuert Anne ihren Wagen wie auf Autopilot, benommen von den letzten Stunden und der Anspannung, von der sie sich Erlösung verschaffen musste. Jetzt ist ihr Kopf völlig leer. Auskuppeln, schalten, Gas geben. Zombie-Anna. Auf der Spielstraße, von der ihr Haus zurückgesetzt liegt, haben Kinder mit bunter Kreide gemalt. Sie erkennt Parkbuchten und Wege, Stoppschilder. ein paar Strichmännchen mit überdimensionalen Händen und eine Sonne. Der alte Schatten frisst an ihrer Seele und um die Schultern hat sich ein übler Schmerz gekrallt. Yoga würde nachher gut tun, auf der Matte in ihrem Arbeitszimmer, während Christoph das Abendessen einen Stock tiefer zubereitet, ein Hauch heile Welt. Die Kraft, mit der sie sich nach ihrem Mann sehnt, überrascht sie. Seit gestern Abend haben sie sich nicht gesehen. Er hatte sich schlafen gelegt und sie blieb auf dem Sofa sitzen, betäubt von der Wucht der Worte zwischen ihnen, den Gesagten und Ungesagten. Manchmal weiß sie nicht, welche mehr Gewicht haben.
Hallo Ricarda Oertel.
Hallo Heike, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann. Ich bin gespannt.
Ja, zunächst erstmal herzlichen Glückwunsch zur Platzierung auf der Shortlist der Stipendiatin bei den Mörderischen Schwestern. Erzähl mal, wie fühlt sich so eine Nachricht an im allerersten Moment?
Ja, wahrscheinlich genau so, wie man sich das auch vorstellt. Die E-Mail von der Jury-Sekretärin Caroline Srugis erreichte mich an meinem letzten Urlaubsabend in Dänemark. Und ich glaube, man hat den Jubelschrei bis nach Deutschland gehört. Das hat mir das Ende des Urlaubs sehr versüßt. Ich war eigentlich in Gedanken überhaupt gar nicht mehr bei diesem Wettbewerb und war wirklich überrascht und sehr dankbar für diese Anerkennung. Es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn die Jury, ja, wenn eine Jury das, was man geschrieben hat, so wertschätzt. Das ist eine schöne Bestätigung, die wir in unserem Autorendasein doch ab und zu mal dringend brauchen, denn der Weg ist nicht nur mit Zucker bestreut.
Fürwahr. Ja, wie ist denn das eigentlich, dieser Krimi, der Kieselsucher, war das ein Herzensprojekt von dir?
Es war und ist ein absolutes Herzensprojekt von mir, denn der Kieselsucher ist ja auch noch nicht zu Ende geschrieben. Es existieren 50 Manuskriptseiten, die aktuell bei den Verlagen auf den Schreibtischen liegen. Meine Agentin Katrin Nehm von der Agentur Schlück und ich, wir hoffen jeden Tag auf ein positives Feedback, dass jemand dieses Projekt mit uns machen will. Ich möchte es unbedingt machen. Der Kieselsucher liegt mir wirklich sehr am Herzen. Es ist ein Spannungsroman, der aus mehreren Perspektiven erzählt wird und jede einzelne Figur für sich genommen, finde ich sehr, sehr spannend und ich möchte diese Geschichte unbedingt erzählen.
Genau, es geht ja dabei um zum Beispiel zwei Schüler, die eines Tages einfach nicht mehr nach Hause kommen. Also für mich wäre das absolut der Horror, wenn eines meiner Kinder nicht mehr nach Hause kommt. Und wie ist das eigentlich, du als Autorin, wie gehst du mit solch einem Thema dann um? Lebst du da richtig mit rein oder ist das eine Geschichte für dich?
Ja, das ist gar keine so einfache Frage, wie ich als Autorin solche Themen ja angehe. Also es ist kein bewusster Akt, wie ich damit umgehe. Es ist natürlich ein Thema, was auch mir sehr, sehr nahe geht. Ich habe selbst Kinder. Ich glaube, es ist auch eine Art von vielleicht Verarbeitung, über bestimmte Dinge zu schreiben oder auch über bestimmte Dinge zu lesen. Ich glaube, was uns Autoren hilft, ist, es ist der Bereich der Fiktion. Es ist nichts, was sich in der Wirklichkeit abspielt. Also wir können vom Schreibtisch aufstehen und im Grunde erleichtert durchatmen und sagen, es passiert ja nur in meinem Kopf. Und dann kommt ja dazu bei diesem Genre oft, dass es ja doch auch einen gewissen guten Ausgang gibt. Sicherlich, also wer im Krimi stirbt, der wird nicht wieder lebendig. Aber irgendwo wird ja die Ordnung wiederhergestellt und der Gerechtigkeit wird Genüge getan. Und das mag auch ein Aspekt sein, der ein bisschen beruhigt und ganz sicherlich, ja, es ist einfach was anderes. Ein Polizist, der abends nach Hause kommt und schreckliche Dinge in der Realität erlebt, der muss ganz, ganz andere Strategien haben, um damit fertig zu werden, als eine Autorin, die dann abends den Laptop zuklappt und sagt, Yippie, es ist nicht wirklich passiert.
Ja, aber trotzdem, wenn man das so liest, es kann ja tatsächlich irgendwo passiert sein.
Das ist wohl wahr. Und vielleicht hat deswegen das Krimi-Schreiben und auch das Krimi-Lesen, was ja sehr populär ist, sicherlich so ein Psychohygiene-Effekt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es ähnlich wie bei Märchen, die ja auch manchmal sehr grausam sind, so eine Katalysatorfunktion hat. Wir können uns praktisch im Grunde entspannt auf unser Sofa setzen und ja, wie in einer Parallelwelt uns mit Themen auseinandersetzen, die uns ängstigen. Aber es ist ja doch beruhigend weit weg.
Ja.
Es sei denn, es geht um True Crime. Da ist es gut, das ist natürlich wieder was anderes. True Crime ist wieder eine ganz andere Geschichte. Das spielt sich ja dann leider in der Realität ab.
Ja, zumindest ist der Fall irgendwie real gewesen.
Ja.
Genau. Momentan ist es ja auch so, dass Krimis das beliebteste Genre halt hier in Deutschland ist. Glaubst du, dass Krimis eine besondere gesellschaftliche oder psychologische Funktion erfüllen? Also, dass man zum Beispiel sein Unbewusstes dann tatsächlich auslebt oder halt du auch schreibst?
Ja, ähnlich wie ich vorhin schon meinte. Ich glaube, dass das tatsächlich eine katalysierte Funktion haben kann. Sowohl das Schreiben über Themen, die einen ängstigen, als auch über Themen zu lesen, die beunruhigend sind. Und ja, es ist im Grunde genommen eine Parallelwelt, in der wir Dinge abarbeiten können. Und auch gerade die Tatsache, dass es am Ende gut ausgeht, in der Regel. Es ist nicht in jedem Buch der Fall, aber anders als in der Realität, wo vieles ungesühnt bleibt oder auch unaufgeklärt bleibt, werden die Verbrechen in den Büchern in der Regel aufgeklärt und es irgendwie wird die Ordnung wiederhergestellt. Und das mag sicherlich eine psychologische Funktion haben, sowohl für die Lesenden als auch für die Schreibenden, bestimmt.
Genau, ich möchte als Leserin halt auch, dass der Mörder irgendwann gefasst wird.
Ja.
Oder es gibt einen zweiten Teil.
Genau, das ist dann natürlich ganz fies. Also die Krimis, die mit Cliffhangern enden, das ist immer ganz besonders fies.
Welche Themen oder Ideen faszinieren dich eigentlich am meisten beim Krimi-Genre?
Mich fasziniert beim Krimi-Genre am meisten der Blick in die menschlichen Abgründe. Ich finde es spannend, der Frage nachzugehen, wie kommt es überhaupt zu einem Verbrechen? Was macht es mit den Menschen im Umfeld eines Verbrechens? Wo verwischen die Grenzen zwischen Gut und Böse? Ich glaube, dass diese Grenzen manchmal gar nicht so klar zu ziehen sind, wie wir uns das vielleicht wünschen. Wie werden Menschen schuldig? Warum werden sie schuldig? Das sind alles Fragen, die ich sehr spannend finde und die mich fast mehr interessieren als die eigentliche Ermittlerarbeit oder Polizeiarbeit. Auch in meinen Kurzkrimis kommen selten Polizisten vor oder Ermittler vor. Ich lese tatsächlich auch selten Ermittlerkrimis. Ich finde so die psychologische Spannung sehr reizvoll. Der Blick in die Psyche von Menschen und wie geraten sie in solche Situationen, dass solche Dinge passieren. Das finde ich sehr spannend.
Wie entsteht eigentlich bei dir eine Geschichte?
Das ist auch eine spannende Frage, die man gar nicht so pauschal einfach beantworten kann, weil jede einzelne Geschichte so ihre eigene kleine Entstehungsgeschichte hat. Das kann manchmal ein kleiner Impuls sein, das kann eine menschliche Begegnung sein, das kann eine Notiz in der Zeitung sein oder irgendein Erlebnis, was so ein gewisses Kopfkino in Gang setzt. Bei meinem Roman, den ich als Hannah Juli geschrieben habe, also ich bin auch als Hannah Juli im Liebesroman-Genre unterwegs, bei dem Roman Liebe Lavendelbau war es beispielsweise wirklich eine Begegnung mit einer Frau auf dem Marktplatz in Cotignac, in der Provence, also dieser Roman spielt auch in der Provence. Und diese Frau war Deutsche und erkannte uns auch als Deutsche und sprach uns an. Und die trug das Herz auf der Zunge und hat uns im Grunde genommen ihre halbe Lebensgeschichte erzählt, warum sie seit Jahrzehnten in der Provence genau hier lebt und dort so glücklich ist. Und ihre Geschichte hat mich sehr berührt und die Begegnung hat mich berührt und das habe ich wirklich mit nach Hause genommen. Und im Grunde genommen hat sie mir so einen kleinen Leitfaden für diesen Roman gegeben mit ihrer Geschichte. Und natürlich passiert dann noch sehr viel. Es reicht dann nicht diese Grundidee oder dieser eine Funke. Und ich bin jemand, der sehr, sehr viel Kopfarbeit vorher macht, bevor er sich dann an den Laptop setzt und schreibt. Also ich kann auch ganz schlecht nur so ins Blaue hineinschreiben. Ich bin keine, die nur aus dem Bauch heraus schreibt, sondern ich habe wirklich einen Plan, den ich mache mir auch genaue Notizen. Ich mache mir ein Treatment mit einem Kapitelablauf. Ich muss wissen, wohin ich will, wie das Buch endet oder auch wie die Kurzgeschichte endet. Und dann erst kann ich mich voll auf den Schreibprozess einlassen. Ich habe sonst viel zu viel Angst, dass ich irgendwo falsch abbiege und mich verrenne in meinem Manuskript. Und das ist so meine Vorgehensweise. Es gibt eine Idee und dann kaue ich sehr, sehr lange darauf herum und mache mir einen Plan und dann wird geschrieben.
Und bei deinem Plan sind da erst die Figuren ganz klar deutlich zu sehen oder überlegst du dir erst, was sollen diese Figuren überhaupt machen, die Handlung?
Es ist tatsächlich eher die Handlung, die bei mir zuerst da ist. Anders als viele meiner Autorenkolleginnen und Kollegen fertige ich auch im Vorhinein keine Charakterkarten an. Also viele machen sich Notizen zu einzelnen Figuren, bevor sie überhaupt anfangen zu schreiben. Und angefangen damit, welche Haarfarbe hat die, welche Augenfarbe, welche Geschichte bringt sie mit, was hat sie für Vorlieben. Ich finde das eine ganz faszinierende Herangehensweise. Aber ich teile die nicht, sondern bei mir kommen die Figuren dann im Schreibprozess. Und da kann es dann auch passieren, dass eine Figur sich so in den Vordergrund mogelt, die ich vorher gar nicht so im Blick gehabt habe. Und das ist dann ganz spannend zu sehen, was passiert. Da lasse ich mich dann auch drauf ein. Wenn eine Figur auf einmal interessanter wird während des Schreibens, als ich sie eigentlich so angelegt habe, das lasse ich dann zu. Dann darf auch spontan was passieren im Manuskript und sich verändern.
Und wie häufig passiert es insgesamt, dass du Szenen umschreiben musst, weil dir eben was Neues eingefallen ist?
Dass ich Szenen komplett umschreibe, kommt eigentlich relativ selten vor. Aber ich überarbeite sehr, sehr viel. Das bedeutet, dass ich sprachlich verfeinere. Das bedeutet, dass ich nach den Dialogen schaue, ob die natürlich klingen, ob das authentisch wirkt. Oder dass ich klischeehafte Formulierungen zu vermeiden versuche, die man manchmal so im ersten Schreibprozess eben so aus Bequemlichkeit anwendet, dann nochmal zu schauen, wie kann ich das dann origineller beschreiben oder es fehlt an Atmosphäre noch an der einen oder anderen Stelle. Das mache ich sehr, sehr oft. Also da gehe ich sehr, sehr oft über den Text. Und was eigentlich fast das Wichtigste ist beim Überarbeiten, ist das Streichen. Wirklich Text zu minimieren, das ist eigentlich die ganze Kunst. Das macht einen Text dicht, das bekommt jedem Manuskript wunderbar, Dinge einfach auch wieder rauszufetzen. Ja, also umschreiben, komplett umschreiben, eher ungern. Aber manchmal ist das natürlich auch nötig.
Und gibt es eigentlich Teile in deinem Schreibprozess, die du besonders genießt oder eben das Gegenteil, die eine totale Herausforderung sind?
Also genießen tue ich es tatsächlich, wenn ich mich dann an den Schreibtisch setzen kann und einfach loslegen kann mit dem Schreiben. Diese Angst, diese klassische Angst vor dem leeren Blatt kenne ich für mich eigentlich nicht so, weil ich habe ja dann meinen schönen Plan gemacht. Ich weiß ja im Grunde genau, wohin ich will und kann mich dann wirklich entspannen. Also das Schreiben selbst macht mir dann wirklich große Freude, das genieße ich sehr. Und auch das Überarbeiten macht mir Spaß, solange der Text mir gehört. Das, was ich als Herausforderung und manchmal auch natürlich anstrengend empfinde, ist, wenn der Text dann aus dem Lektorat zurückkommt. Denn wer das Glück hat, und ich hatte dieses Glück, immer eine wirklich strenge, kluge Lektorin zu haben, die die Finger genau auf die wunden Textstellen legt, die wunden Schwächen, die man eigentlich so übersehen wollte, die eigentlich gar nicht so da waren. Das ist dann manchmal sehr schmerzlich. Da ist dann wirklich Kritikfähigkeit gefragt. Und das ist das, was dem Text dann aber nochmal richtig gut tut, diese Kritik anzunehmen und umzusetzen. Aber das ist wirklich auch ein anstrengender Prozess. Denn man hat doch ja seine Worte eigentlich sehr wohl gesetzt und war ja eigentlich insgeheim so ganz zufrieden mit allem. Und dann kommt jemand und sagt, naja, aber hast du da mal hingeguckt und da und da und da? Und ja, Das erlebe ich als Herausforderung und das ist immer viel Arbeit, aber am Ende lohnt sich das sehr. Es kann einem Text nur zugutekommen, auch diese Außenperspektive anzunehmen.
Und jetzt hast du ja schon deine Romane erwähnt halt. Hast du dir die vorher alle selber ausgedacht oder waren das auch Auftragsarbeiten?
Auftragsarbeiten in dem Sinne nicht. Ich hatte für Ullstein damals einen Zweibuchvertrag als Hanna Juli. Da ist es schon so gewesen, dass das zweite Buch, dass da der Plot durchaus in Absprache mit dem Lektorat entwickelt wurde. Aber nicht in dem Sinne, dass mir irgendetwas beauftragt wurde. Also ich habe mir die Handlung schon auch selber ausgedacht. Aber es wurde praktisch Hand in Hand dann ein bisschen modifiziert. In Form von Empfehlungen so. Auftragsarbeit kann ich das eigentlich nicht nennen. Und bei den Kurzkrimis beispielsweise ist es so, dass es oft ja bei Anthologien ein allgemeines Thema gibt. Beispielsweise Weihnachtsanthologie mit Weihnachtskrimis, dann gibt es eben ein übergeordnetes Thema, aber der Plot selbst oder die Handlung selbst, die überlege ich mir selbst und dann wird es nur noch mit den Herausgeberinnen abgesprochen, damit sich keine Handlung doppelt, also damit es eine gewisse Vielfalt in den Geschichten gibt.
Hast du eigentlich Themen, über die du niemals schreiben würdest?
Ich glaube, meine persönliche Schmerzgrenze wäre erreicht bei sexuellem Missbrauch, insbesondere von Kindern. Das ist, glaube ich, ein Thema, über das ich nicht schreiben möchte. Nicht, weil ich es tabuisieren wollte, auf gar keinen Fall, ganz im Gegenteil. Aber es ist nichts, wo ich mich persönlich rantrauen würde. Und ich kann auch ganz schlecht zum Beispiel in Filmen explizite Gewaltdarstellungen oder auch sexuelle Übergriffe mir ansehen. Das möchte ich einfach nicht. Das geht über meine persönliche Schmerzgrenze und das ist ein Thema, was ich, glaube ich, ziemlich sicher meiden möchte beim Schreiben.
Und gibt es bei dir eigentlich auch Momente, also trotz guter Planung irgendwo, wo du denkst, so hier komme ich nicht weiter, hier weiß ich nicht, wie ich den Übergang schaffe zur nächsten Szene. Gibt es sowas bei dir oder hast du durch den Plan halt einen richtigen Flow?
Der Plan, der kann sowohl für einen Flow sorgen, weil ich mich dann ja fallen lassen kann. Ich falle ja weich, ich weiß ja, wo ich hin möchte. Aber natürlich, wenn es zu sehr in Stein gemeißelt ist, ist das natürlich auch nicht gut. Ich glaube, die Kunst besteht darin, trotz allem auch eine gewisse Flexibilität zu bewahren. Und natürlich gibt es dann Phasen beim Schreiben, wo ich merke, ach, das fühlt sich jetzt gerade so richtig an, auch wenn das gar nicht in meinem Plan so steht. Aber da lasse ich mich jetzt drauf ein. Das, was ich vorhin erzählt habe, auch zum Beispiel mit Figuren, die sich auf einmal so in den Vordergrund mogeln, das ging mir bei Nordfinsternis so, dass eine Figur, die eigentlich gar keine so große Rolle spielen sollte in dem Roman, dann auf einmal, dass ich die immer spannender fand. Und da setzt dann durchaus so ein Flow-Effekt ein, das einfach sich drauf einzulassen und mal zu gucken, was passiert. Und ja, das macht dann großen Spaß, sich selbst zu überraschen beim Schreiben.
Kannst du dich eigentlich noch an deinen allerersten Signierwunsch von jemandem, also von einem Fan, erinnern?
Ich kann mich nicht mehr explizit an den Wortlaut dieses Signierwunsches erinnern, aber ich erinnere mich sehr, sehr gut an meine allererste Lesung, die ich vor vielen Jahren gemeinsam mit meiner wunderbaren Kollegin Regina Schleheck hatte. Und ich erinnere mich an einen Mann, der an meinen Tisch trat und mich um eine Signatur bat. Ich sollte das Buch seiner Frau widmen. Ich kann mich nicht mehr an den Namen dieser Frau erinnern, aber ich weiß, dass das ein sehr, sehr schönes Gefühl für mich war. Dieses allererste, oh, ich soll jetzt ein Buch signieren. Da habe ich mich sehr geehrt gefühlt und das war eine große Freude. Und lustigerweise ist dieser Moment sogar als Foto festgehalten. Es ist zwar ein verwackeltes Foto, aber es stört mich gar nicht, weil es so eine tolle Erinnerung an meine erste Lesung ist und dieses Gefühl.
Und wie oft hast du jetzt in deinem inzwischen ausgiebigen Autorenleben Kontakt zu deinen Lesern und Fans?
So oft, wie sie den Kontakt zu mir suchen. Ich bin ja auf Social Media vertreten. Bei Instagram bin ich zu finden und bei Facebook. Ich bin da zwar nicht so regelmäßig immer dabei mit meinen Postings, wie das vielleicht empfehlenswert wäre, aber ich schaue auf jeden Fall jeden Tag rein und freue mich immer, wenn ich da dann eine persönliche Nachricht finde und Feedback zu meinen Büchern, auch von tollen Bloggerinnen und Bloggern, die Geschichten und Bücher besprechen. Das ist für mich immer eine große Freude und besonders genieße ich auch den persönlichen Kontakt zu Leserinnen und Lesern bei Lesungen.
Wenn du dich selber in einem Krimi sehen würdest, wärst du dann eher die Ermittlerin, die Verdächtige oder sogar die Täterin?
Ich finde, das ist eine ganz tolle Frage. Die hat mir auch noch nie jemand gestellt. Ich glaube, dass ich die Täterin wäre. Nicht, weil ich so gefährlich wäre, sondern das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, ich kann keiner Fliege was zuleide tun und bin eigentlich auch ein ganz friedliebender Mensch. Das können bestimmt alle bestätigen, die mich kennen. Aber es würde mich eben reizen, mal auf die andere Seite zu wechseln. Und das, was ich vorhin auch meinte mit diesem Blick in die Abgründe, die so eine Figur eröffnet, das fände ich reizvoll. Von daher glaube ich, ist die Täterinnenrolle eine sehr spannende Rolle.
Und mit was würdest du morden?
Mit was ich morden würde? Also irgendwie was Raffiniertes, nicht so was Gewalttätiges. Vielleicht Gift oder sowas?
Oh, was typisch für Frauen.
Auf jeden Fall was Raffiniertes. Oder etwas, was sich wie ein Unfall verkleidet oder so. Auch raffiniert.
Genau. Hat sich eigentlich dein Verhalten verändert, seitdem du Krimis schreibst? Also guckst du dich öfter um oder misstraust du mehr Leuten, die einfach bei dir an der Haustür klingeln?
Ich hoffe, dass sich mein Verhalten nicht verändert hat. Das können aber wahrscheinlich Menschen um mich herum besser beantworten, ob ich mich verändert habe. Ich möchte gerne mit einem optimistischen und positiven Blick durch die Welt gehen und Menschen vertrauen. Und ich hoffe einfach nicht, dass ich dadurch irgendwie misstrauischer oder ängstlicher geworden bin. Ich glaube nicht. Vielleicht sogar eher ausgeglichener, weil, wie gesagt, dieses ein bisschen ersatzmäßige Morden, das hat auch was Ausgleichendes, durchaus.
Ja, sind wir wieder bei der Psychohygiene, hattest du es genannt.
Genau, genau.
Ja, und gibt es irgendein Buch, was du gerne geschrieben hättest, aber irgendjemand anders ist dir zuvor gekommen?
Ein bestimmtes Buch sicher nicht. Ich glaube, das wäre auch geradezu vermessen von mir, sowas zu jemandem vorzuwerfen oder sowas zu behaupten. Denn ich glaube, niemand kann das Buch eines anderen schreiben oder wegnehmen. Ich habe vielleicht Vorbilder. Ich habe Autorinnen, die ich wirklich sehr, sehr verehre, die dieses Genre des psychologischen Spannungsromans, das ich so liebe, ganz grandios füllen. Dazu gehört beispielsweise Romy Hausmann, deren Buch Liebeskind vor einigen Jahren für mich wirklich ein Aha-Erlebnis war. Das war ein Lese-Highlight für mich, ein ganz großartiger Spannungsroman. Oder auch Melanie Rabe gehört für mich dazu, auch eine ganz großartige Autorin. Und diese Autorinnen machen mir Mut. Die nehmen mir nichts weg, um Gottes Willen, das wäre wirklich vermessen, sondern die machen mir Mut, weil sie zeigen, dass es ein begeistertes und großes Lesepublikum für dieses Genre gibt. Und das macht mir einfach Hoffnung.
Genau, also ich lese die beiden auch gerne.
Ja, die sind einfach großartig.
Ja, unsere Zeit ist jetzt leider um. Ich könnte mit dir bestimmt weiter plaudern.
Ja, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich könnte jetzt auch ewig weiter plaudern.
Ja, vielen Dank, dass du dir zumindest heute Zeit genommen hast für unsere Sendung.
Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank.
Ja, also meiner Meinung nach stand Der Kieselsucher von Ricarda Oertel verdient auf der Shortlist für das Stipendiat der Mörderischen Schwestern im Jahr 2024. Ich freue mich schon jetzt darauf, wenn das Buch irgendwann mal im Handel erhältlich ist. Und ganz sicher besprechen wir es dann hier im Podcast. Sie hörten den zweiten Beitrag in der Serie Mordsmotive, ausgezeichnete Krimis, in der die Shortlist der Bewerbung für das Stipendiat der mörderischen Schwestern vorgestellt wird. Mein Name ist Heike Stepprath. Mehr Beiträge finden Sie auf unserer Webseite https://literaturradiohörbahn.com.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.